Schlag gerne Gottes heiliges Wort mit mir auf zum Lukas-Evangelium. In unserer Reihe durch das Lukas-Evangelium sind wir angelangt in Kapitel 12. Wir lesen miteinander die Verse 49 bis 53 in Lukas Kapitel 12. Ab Vers 49 und hier spricht unser Herr Jesus Christus. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, und wie wünschte ich, es wäre schon angezündet. Ich habe aber eine Taufe, womit ich getauft werden muss, und wie bin ich bedrängt, bis sie vollendet ist, bis sie vollbracht ist. Denkt ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf der Erde zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. Denn es werden von nun an 5 in einem Haus entzweit sein. 3 mit Zweien und 2 mit Dreien. Es werden entzweit sein Vater mit Sohn und Sohn mit Vater, Mutter mit der Tochter und Tochter mit der Mutter, Schwiegermutter mit ihrer Schwiegertochter und Schwiegertochter mit der Schwiegermutter. Amen. Amen. Lass uns beten. Unser Herr und König, Jesus Christus, wir beugen uns vor dir und wir wollen mit großer Freude und mit großer Ehrfurcht jetzt auf dein heiliges Wort hören und es bewegen. Und wir flehen, dass du uns Weisheit schenkst und Einsicht, dein Wort zu verstehen und dann aber auch Gnade, ja deinen Heiligen Geist, dass wir gemäß deines Wortes leben. Herr, damit du alle Ehre empfängst, Ruhm und Lobpreis für deinen wunderbaren Namen. Und darum bitten wir dich jetzt, erhöre uns um deiner großen Gnade willen. Amen. 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 Nehmt gerne Platz. Wir haben in diesem Kapitel 12 so viele Lektionen von unserem Meister gelernt. Wir lernten, dass wir nicht heucheln sollen, weil alles ans Licht kommt. Wir lernten, dass wir uns nicht fürchten sollen vor Menschen und was sie uns antun können, sondern dass wir Gott fürchten sollen, der uns in die ewige Hölle werfen kann. Wir sollen ihm vertrauen, was alles angeht in unserem Leben, denn er hat Acht auf uns. Er kümmert sich um uns. Wir sollen uns nicht schämen für Christus vor den Menschen, sondern ihn mutig bekennen, denn wenn wir das nicht tun, dann wird er sich auch nicht zu uns stellen vor seinen heiligen Engeln. Wir würden ewig verloren gehen. Wir lernten auch, dass wir den Heiligen Geist nicht lästern sollen, sondern vielmehr, wenn Menschen uns verhören und uns vor die Gerichte schleppen, darauf vertrauen sollen, dass der Heilige Geist uns in diesen Momenten die rechten Worte eingibt. Wir sollen nicht auf uns selbst vertrauen. Er lehrte uns ferner, dass wir nicht habsüchtig sein sollen, dass wir nicht mit unserem Herzen hängen sollen an den Dingen dieser Welt, sondern dass all das vergehen wird und dass wir vor Gott erscheinen werden und dass wir reich sein sollen in Bezug auf Gott und nicht arm. Er lehrte uns, dass wir uns nicht sorgen sollen, nicht beunruhigt sein sollen, was unseren Lebensunterhalt angeht, sondern dass wir auf Gott vertrauen sollen, dass er uns versorgen wird. Wir sollen nicht kleingläubig sein. Er lehrte uns, dass wir zuerst trachten sollen nach seinem Reich und dann wird er uns schon alles geben, was wir nötig haben. Er lehrte uns, dass wir uns nicht fürchten sollen, auch wenn wir eine kleine Herde sind, denn Gott hat uns sein Reich geschenkt. Wir haben alles und darum sollen wir freigebig sein und gerne geben den Armen. Wir sollen Schätze sammeln im Himmel, wo auch unser Herz sein soll. Wir sollen außerdem dem Herrn Jesus alle Zeit erwarten aus dem Himmel und ihm jetzt dienen und bereit sein für seine Wiederkunft. Wir sollen alles, was er uns aufgetragen hat, treu ausrichten. Wir sollen treue Verwalter sein und nicht nachlässig werden, sondern wir sollen auf ihn warten und ausharren und treu dienen, bis er erscheint. Wir sollen Knechte sein, die seinen Willen tun. Und in all diesen Worten war so viel Gnade, so viel Zuspruch, aber auch so viel Gericht und so viel Warnung. Christus sprach von der Hölle, Er sprach davon, dass er ein verleugnen wird vor seinen Engeln. Er sprach davon, dass es Sünde gibt, die niemals vergeben werden wird. Er sprach von diesem Gericht über diesen habgierigen Narren, von dem seine Seele gefordert wird und dass man arm sein kann in Bezug auf Gott. Er sprach davon, dass er kommen wird wie ein Dieb, unerwartet und plötzlich, dass man alles verlieren kann. Er sprach von dem Untreuen, dass er ihn in zwei schlagen wird und ihm sein Teil bei den Ungläubigen geben wird. Er sprach von vielen Schlägen. All das ist sehr erschreckend, was wir gehört haben. Und all das hörten Tausende von Menschen, vor denen er stand. Christus sprach über das Gericht Gottes, über die Heuchler, die Ungläubigen, die Untreuen. Und all das ist eine klare Warnung an das Volk Israel vor allem. Seid keine untreuen Knechte, seid keine Heuchler, keine Ungläubigen. Das Gericht Gottes kommt. Gott, der Herr, er wird die Menschen richten. Er wird aufräumen mit aller Falschheit, mit aller Heuchelei, mit aller Bosheit. Er wird diese Erde reinigen. Er wird vor allem als erstes sein Volk Israel reinigen. Und somit verwundert es uns nicht, dass Christus nun folgende schockierende Worte spricht. Vers 49. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Und wie wünschte ich, es wäre schon angezündet. Würde man dich fragen, wozu Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, würdest du vermutlich nicht als erstes diese Stelle hier zitieren. Christus sagt, dazu ist er gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Und manche wollen diese Worte Jesu etwas versüßen, indem sie sagen, er ist gekommen, um Feuer zu werfen. Das bedeutet, das Feuer der Leidenschaft, dass es angezündet wird in unseren Herzen, dass wir brennende Liebe zu unserem Herrn Jesus haben. Nun sicher bewirkt der Herr Jesus das in unserem Herzen, aber hier geht es nicht um brennende Liebe, hier geht es um den brennenden Zorn des allmächtigen Gottes. Christus ist gekommen, um Reinigung zu bringen. Christus reinigt zuerst sein Volk Israel und er bringt Reinigung für die ganze Welt. Und das ist keine neue Information, ihr Lieben. Vielleicht erinnerst du dich, relativ am Anfang des Evangeliums, als Johannes der Täufer auftrat, da sprach er in Lukas Kapitel 3, Vers 7, er sprach aber nun zu den Volksmengen, die hinausgingen, um von ihm getauft zu werden. Er sprach, Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Da ist ein Zorn, der kommt, Gottes Zorn. Und er sprach dann konkreter, was dieser Zorn bedeutet, in Lukas Kapitel 3, Vers 9. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Vers 16, ich zwar taufe euch mit Wasser, es kommt aber ein Stärkerer als ich und ich bin nicht würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen und er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Seine Wurfschaufel ist in seiner Hand, seine Tenne zu reinigen und die Weizen in seine Scheune zu sammeln, das ist die Taufe des Heiligen Geistes, und die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer, die Taufe mit Feuer. Johannes war es klar, wenn Christus erscheint, wird er Feuer bringen. Gemeint ist das Gericht, die Reinigung, die Verbrennung aller Falschen. Er kommt, um Israel sein Eigentum und die ganze Welt zu reinigen. Von aller Heuchelei und Bosheit und Untreue und Unglauben. Das war seine Erwartung. Deswegen fragte er auch in einem Augenblick, sollen wir auf einen anderen warten? Weil er das erstmal noch nicht gesehen hatte. Er studierte ja die Worte aus Malachi Kapitel 3, diese letzte Prophezeiung auf den Messias hin im Alten Testament. Und da heißt es, ab Vers 1, siehe, ich sende meinen Boten und er wird den Weg vor mir herbereiten. Das war Johannes der Täufer. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Was wird passieren, wenn der Herr kommt? Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? denn er wird wie das Feuer eines Schmelzers und wie das Laugensalz von Wäschern sein. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen, und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, sodass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Weiter Vers 18, und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und den Ungerechten, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihn nicht dient. Vers 19, denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, sodass er ihnen weder Wurzeln noch Zweig übrig lässt. Also wenn der Messias kommt, wenn der Tag Gottes gekommen ist, dann wird er Feuer auf die Erde werfen. Feuer des Gerichts, der Reinigung von allem Abfall und allem Bösen. Aber dieses Feuer, das war noch nicht zugleich angezündet. Aber schau, wie Christus hier sagt, wie sehr er sich danach sehnt. Er sagt hier nicht in Vers 49, leider wird dieses Feuer kommen müssen und ich wünschte, es wäre gar nicht nötig. Und er sagt auch nicht, ich bin zwar gekommen, Feuer auf die Erde zu bringen, aber zum Glück ist dieser Zeitpunkt jetzt noch nicht da. Er sagt, Vers 49, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, und wie wünschte ich, es wäre schon angezündet. Er freut sich darüber, Schluss zu machen mit aller Heuchelei, mit allem auf Erden, was ihn verunehrt, dass sein Volk endlich rein ist von aller Unreinheit, befreit ist von allem Bösen. Nein, unser Herr hat keinen Gefallen am Tod der Gottlosen. Er ist wie ein Goldschmied, der sich freut, dass nun endlich das Gold offenbart wird, es endlich geläutert wird, es endlich befreit wird von aller Schlacke und allem Schmutz. Er hat keine Freude am Feuer selbst. Er hat Freude über das Ergebnis, was das Feuer bringt. Wie herrlich wird es sein, wenn endlich alles gereinigt ist. Wie reinigt Christus nun in erster Linie sein Volk Israel? Zunächst einmal können wir sagen, er reinigt es, indem er zunächst einmal geistliches Feuer sendet. Was meine ich damit? Nun, als Christus aufgefahren ist zum Himmel, da sandte er seinen Heiligen Geist, der reinigt, der heiligt. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, wie ein gewaltiger Wind vom Himmel herabbrauste und das ganze Haus erfüllte und die daran saßen, und dann erschienen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich nieder auf jeden Einzelnen. Hier begann das Werk des Heiligen Geistes zu heiligen, zu läutern, in denen das Wort verkündigt wird, und es breitet sich aus wie ein Lauffeuer. Und tatsächlich wird das Volk so gesichtet. Also es kommt ein Reinigungsprozess, ein Absonderungsprozess in Gange. Wer glaubt, wer wird Buße tun und wer nicht? Dieses Wort prüft die Herzen der Menschen. Sein Volk wird geläutert, von Schlacke befreit, und das Gold wird offenbart. Spreu wird von Weizen getrennt. Und so predigten die Apostel und diese erste Gemeinde dort. Und sie predigten. Und tatsächlich wurde das Volk getrennt in die einen, die glaubten, und in die anderen, die nicht. Und dann kam der Tag der Strafe des Allmächtigen. Es war 70 nach Christus, als der Herr dann tatsächlich physisches Feuer sandte, als Jerusalem in Flammen aufging durch die Römer. Und der jüdische Geschichtsschreiber Josephus beschreibt, dass der Tempelberg ein gigantischer Feuerofen wurde und seine Flammen sprühten bis zum Himmel. Und unzählige Menschen verbrannten, und das Gericht des Herrn kam über all jene, die ihn abgelehnt haben, die untreuen Knechte waren, die Ungläubigen, die Heuchler waren. Und dieses Gericht, das kündigt Christus in den Evangelien immer wieder an. Wir sehen dann heute Abend, so Gott will, dann in Kapitel 12 am Ende, wie er sie nochmal warnt vor dem kommenden Gericht. In Kapitel 13 sagt er dann, ihr werdet alle grausam umkommen, wenn ihr nicht Buße tut. Ihr Übeltäter werdet nicht aufgenommen werden in das Reich Gottes. Ihr werdet hinausgeworfen werden, wo Weinen und Zähneknirschen sein wird. Und ihr werdet sagen, wir kennen dich doch. Du hast doch gelehrt in unseren Straßen und so weiter. Und er sagt, weicht von mir. Ich kenne euch nicht, die Übeltäter. Und dann am Ende von Kapitel 13 kommt die Klage über Jerusalem. Diese Stadt ist dem Untergang geweiht. Denn der Menschensohn ist gekommen, Christus, und er wird sie richten mit Feuer vom Himmel. Die Schrift ist klar. Christus wird dies tun über Jerusalem, und er hat es getan. Aber die Schrift ist auch sehr deutlich, dass das, was er an Jerusalem getan hat, dass er es tun wird mit der ganzen Welt. Wir lesen in 2. Petrus Kapitel 3, Vers 10, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen und die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Das heißt, Christus wird die ganze Welt reinigen. Er wird sie erlösen von allem Bösen. Er wird sie ins Gericht bringen. Und Christus wünscht sich, dass diese Reinigung, als er dort sprach, schon da wäre. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Und wie wünschte ich, es wäre schon angezündet. Siehst du, wie Christus sich sehnt nach Reinigung und Heiligung, nach Gottes Gerechtigkeit, dass das Böse ein für allemal beseitigt ist. Und wehe uns darum, wenn wir uns begnügen und uns damit abfinden, mit Heuchelei, mit Untreue und Unglauben und Unreinheit. Denn unser Herr ist ein verzehrendes Feuer. Schau dir sein Eifer an, als er in den Tempel ging, seinen Tempel zu reinigen. Und sie sagen, sein Eifer um sein Haus verzehrt ihn schon. So ist der Herr. So wünschte er sich, dass dieses Feuer schon brennt. Aber warum brannte es nicht sogleich? Warum nicht gleich mit seinem Kommen? Warum hat er nicht sogleich alle Übeltäter und alle Heuchler und alle Falschen verbrannt? Bevor er das Feuer bringt, will er noch Rettung schenken für all jene, die er aus dem Feuer reißen will, um sie zu erlösen. Er muss selbst zunächst das Gericht auf sich nehmen, bevor er das Gericht über alle Menschen bringt. Und darum sagt er weiter in Vers 50, ich habe aber eine Taufe, womit ich getauft werden muss, und wie bin ich bedrängt, bis sie vollbracht ist. Bevor Christus also Feuer auf die Erde wirft, muss er mit einer Taufe selbst getauft werden. Und damit meint Christus nicht seine Wassertaufe, die hat er ja bereits hinter sich gebracht, von der haben wir gelesen in Lukas Kapitel 3. Er meint nicht seine Wassertaufe, er meint seine Leidenstaufe. In Markus Kapitel 10 bitten Jakobus und Johannes, Jesus zu seiner Rechten und seiner Linken sitzen zu dürfen in seiner Herrlichkeit. Und er fragt sie, könnt ihr denn auch mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werden muss? Gemeint ist sein Leiden, denn das Leiden kommt vor der Herrlichkeit. Er ist gekommen, um getauft zu werden. Das Wort meint ja wörtlich untergetaucht zu werden. Also er ist gekommen, um ganz eingetaucht, ganz untergetaucht, ganz überflutet zu werden mit dem Strömen des Zornes des Allmächtigen. Bevor er das Feuer auf Erden wirft, muss er selbst in diesen Fluten des Feuers untergehen. Der Zorn des Allmächtigen muss über ihn sich ergießen. Er muss überschüttet werden mit dem Strafgericht Gottes. Dazu ist er gekommen, um das Gericht zu bringen. Aber zunächst muss das Gericht über ihn selbst ausgeschüttet werden. Und schaut mal, was es ihm abverlangt, wie er uns hier einen Einblick gibt in sein Inneres, in sein Befinden. Er sagt hier, und wie bin ich bedrängt, bis sie diese Taufe vollbracht ist. Wir sehen hier etwas enorm Wichtiges, was man häufig übersieht, weil man einfach diese leiblichen Leiden, die körperlichen Leiden des Herrn Jesus sieht. Wir haben nicht einen Ansatz von einer Ahnung, was er eigentlich seelisch durchgemacht hat bei all dem. Christus litt tatsächlich die ganze Zeit über, bis es vollbracht war. Neben den körperlichen Leiden gab es diese seelischen Qualen. Bevor er überhaupt gekreuzigt wurde, war er schon bedrängt bis zu diesem Augenblick, weil er diesen Ausblick hatte, dass das auf ihn zukommt. Am Ende von Kapitel 9, Vers 51 haben wir ja gehört im Lukas-Evangelium, dass er seinen Anblick richtete auf Jerusalem. Das heißt, nun geht er in Richtung, getauft zu werden. Das heißt, dem Zorn Gottes gerichtet zu werden. Und überleg dir das. Er geht entschlossen in diese Richtung, Schritt für Schritt, und jeden Tag mehr wächst diese Bürde, denn jeder Tag, Tag für Tag, kommt es näher. Sein Bewusstsein für das Leiden wird immer stärker. Er spricht jetzt immer öfter über sein Leiden. Er wird mehr und mehr bedrängt bei diesem Gedanken, dass das nun auf ihn zukommt. Wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 27. Jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Matthäus Kapitel 26, Vers 38. Und dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Sehr deutlich sehen wir das im Garten Gethsemane in Lukas Kapitel 22 ab Vers 41. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete und betete und sprach, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es erschien aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte, und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Siehst du, da hat ihn noch niemand angefasst. Hier hat ihm noch niemand Leid zugefügt. Und dennoch macht er hier Todesqualen durch. Denn er ist sich ganz bewusst, er weiß, was ihn nun erwartet. Er weiß, der Zorn des Allmächtigen kommt nun über ihn. Er litt unter diesen Gedanken, unter dem Bewusstsein, dass die Leidenstaufe nun ihn erwartet. Dass er vollkommen versinken wird in den Fluten des Zornes Gottes. Und du kennst das sicher, dass wenn vielleicht was Unangenehmes auf dich wartet, du weißt, der Tag kommt immer näher und du wirst immer unruhiger und du wirst immer innerlich bedrängter und ja, bis es vollbracht ist. Und all diese Dinge, die du durchgemacht hast in deinem Leben, wo du nicht schlafen konntest und wo du bedrängt warst, all das ist nichts im Vergleich zu dem, was hier auf Christus wartet. Wir haben gar keine Ahnung, wie er innerlich litt, denn er wusste ganz genau, was es bedeutet. Und dennoch ist er hier vollkommen entschlossen. Er weicht nicht einen Millimeter zurück, sondern er geht diesen Weg, bis es vollbracht ist, bis es vollendet ist. Und dann wird er am Kreuz aussprechen und dieses selbe Wort benutzen, was er hier benutzt hat. In Johannes Kapitel 19, Vers 30. Und als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Seine Taufe war vollendet. Er hat es vollbracht. Er hat all diese Qualen durchlebt und hat alles auf sich genommen für alle, die an ihn glauben. Er nennt sein Leiden hier umschreibend Taufe. Einmal, weil sein Leiden vollständig ist. Das heißt, er wird ganz untergehen. Er trägt alle Sünden zu allen Zeiten von allen Erwählten. Vollständig geht er unter in diesen Fluten des Zornes Gottes. Er nennt sein Leiden auch Taufe, weil Taufe ja symbolisiert, dass man stirbt für die Sünde, für das alte Leben, dass man gerichtet und begraben wird in den Fluten des Zornes Gottes. Und das erlebt er nicht sinnbildlich, sondern das erlebt er buchstäblich. Er stirbt hier stellvertretend für uns und geht unter, um dann sich wieder zu erheben, um es zu vollbringen. Er nennt es hier Taufe, weil es auch einmalig geschieht. Und er wird wieder daraus befreit werden. Er wird sich wieder erheben aus dem Leiden. Ein für alle Mal vollbringt er es für uns. Er nennt es außerdem Leiden, weil es heilig ist, was er hier tut. Es ist eine heilige Verordnung seines Vaters und er nimmt diese Taufe auf sich. Es ist ein heiliger Akt. Der heilige Sohn Gottes, er stirbt für uns, um uns zu erlösen von aller Sünde. Es ist eine Taufe, eine Leidenstaufe. Christus geht den Weg, dazu ist er gekommen. Er geht ins Feuer, um uns ewig vor dem Feuer zu retten. Und wie froh wäre er, wenn er das alles schon hinter sich gebracht hätte. Wenn er jetzt schon das Feuer der ewigen Reinigung senden könnte und alles schon vollbracht wäre. Doch er muss erst diese Taufe vollbringen. Er muss erst alles geben, um uns aus diesen Feuerfluten zu retten. Hat Christus das auch für dich getan? Diese Leiden durchgestanden für dich und suchst du Rettung und Schutz bei ihm vor diesem kommenden Zorngericht Gottes, vor dem ewigen Feuer des Herrn? Ich habe das schon einmal erzählt, der bekannte Pfarrer Wilhelm Busch, er lebte zur Zeit des Nationalsozialismus und er erzählte Folgendes. Er berichtet von einer Stadt, die war im Ruhrgebiet und dort wurde einst zur Zeit des Nationalsozialismus eine Synagoge von den wütenden Bürgern niedergebrannt. Das war gang und gäbe in dieser abscheulichen Zeit. Und die Synagoge, die brannte völlig aus und da war nichts Brennbares mehr. Alles wurde von den Flammen verzehrt. Es war einfach nur noch eine Ruine, verkohltes Mauerrest. Das ist alles. Und einige Jahre später, brannte es wieder in dieser Stadt. Aber nicht nur ein Gebäude, sondern die gesamte Stadt. Denn die Vergeltung kam. Sie ernteten, was sie gesät haben. Bomben fielen vom Himmel. Fast die ganze Stadt wurde in Schutt und Asche zerlegt. Und die Menschen schrien und alles stand in Flammen und Tausende kamen in dem verzehrenden Feuer um. Aber einige Menschen erinnerten sich an die Synagoge, die sie niedergebrannt hatten. Diese kahle, längst ausgebrannte Synagoge. Und was taten sie? Sie suchten hier Zuflucht. Sie fanden hier tatsächlich Schutz vor den Flammen, denn hier waren sie sicher. Warum? Nun, ihr hatte ja es bereits gebrannt. Hier gab es nichts mehr, was noch brennen konnte. Das Feuer hatte ja bereits alles verzehrt. Keine Flamme brennt hier mehr. Und darum waren sie hier sicher, wo es schon gebrannt hat. Verstehst du, was die Synagoge dich lehrt, was sie dir predigt? Pfarrer Wilhelm Busch predigte daraufhin Folgendes zu den Menschen. Es gibt noch ein viel schrecklicheres Feuer. Nämlich das schreckliche Feuer des Gerichts des Zornes Gottes. Das Feuer, das ewig brennt gegen alle Sünden der Menschen. Und es gibt nur einen einzigen Ort, über dem das Feuer des Zornes Gottes schon erging. Und das ist das Kreuz Jesu auf Golgatha. Hier brannte das Feuer des gerechten Gottes. Hier bei Christus bist du in alle Ewigkeit sicher vor dem Gericht Gottes. Auf Jesus brannte Gottes Zorn bereits. Hier bist du sicher, nur hier. Sag, bist du hier bei Christus? Nimmst du Zuflucht bei ihm? Denn er ist gekommen, um Feuer auf diese Erde zu werfen. Und er allein ist der einzige Zufluchtsort für dich. Und was hat unser Herr Jesus dafür erduldet, dass wir gerettet werden können? Denn wir haben dieses Feuer verdient. Welch eine Gnade, dass Christus es tat, dass nicht ganz Israel unterging im Feuer, sondern er Menschen daraus erlöste. Dass nicht alle Welt, alle Nationen untergehen im Feuer, sondern er sich unzählig viele erlöst und errettet. Und darum, bevor das Feuer fällt, zunächst dieses geistliche Feuer, diese Predigt des Evangeliums, damit die Trennung jetzt schon geschieht, damit offenbar wird, wer ins Feuer gehen wird und wer nicht. Und darum spricht Christus jetzt noch über diesen Aussonderungsprozess, der geschieht, bevor er das Feuer sendet, ab Vers 51. Denkt ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf der Erde zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. Denn es werden von nun an 5 in einem Haus entzweit sein, 3 mit 2 und 2 mit 3. Es werden entzweit sein Vater mit Sohn und Sohn mit Vater, Mutter mit der Tochter und Tochter mit dem Vater, Schwiegermutter mit ihrer Schwiegertochter und Schwiegertochter mit der Schwiegermutter. Ja, Christus bringt die Reinigung, aber bevor er die Reinigung bringt, bringt er schon die Entzweiung, die Trennung, damit klar ist, wer ins Feuer geht. Denkt ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu bringen? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. Christus spricht hier von den engsten Familienangehörigen, von den Mitbewohnern eines Haushaltes. Sie werden voneinander getrennt. Vater mit Sohn, Sohn mit Vater, Mutter mit der Tochter und so weiter. So die engsten Beziehungen, die man sich vorstellen kann. Und viele von uns haben das tatsächlich erlebt. Vater und Mutter wenden sich von einem ab und wenden sich vielleicht sogar gegen einen. Vielleicht ist es sogar der Ehegatte, die Gattin, die ungläubig bleibt. Und du bist in einem Haushalt mit dieser Person. Was für ein Schmerz. Aber lass dich nicht verwirren, als sei das irgendetwas Fremdes, sondern Christus hat dich gelehrt, dass es nötig ist, dass er dazu gekommen sei. Hast du gedacht, Christus ist gekommen, um Frieden zu bringen? Nein, im Gegenteil. Er bringt die Entzweiung. Christus ist gekommen, dass die Wahren von den Falschen ausgesondert werden. Bevor die endgültige Reinigung kommt, muss zunächst eine Scheidung geschehen, eine Entzweiung, eine Trennung. Ja, Christus ist gekommen, Frieden zu bringen für die Seinen. Wir haben ja gelesen in Lukas 2, Vers 14, was die Engel verkündigten am Tag seiner Geburt. Frieden auf Erden bei den Menschen, an denen Gott wohlgefallen hat. Sie empfangen Frieden. Christus ist gekommen, um wahre Versöhnung, Frieden zwischen uns und Gott zu bringen, aber keinen Frieden den Gottlosen und keinen Frieden mit den Gottlosen. Christus ist gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen und es muss erst die Scheidung kommen, bevor diese endgültige Reinigung erscheint, damit offenbar werde, wer gerichtet wird. Und ihr Lieben, das tut weh, es schmerzt, denn tatsächlich konkret gehen Beziehungen kaputt. Beziehungen, die man vielleicht über viele Jahre gepflegt hat. Und du wirst konfrontiert sogar mit Feindseligkeit in deiner eigenen Familie, in deinen eigenen vier Wänden. Menschen, die dir am nächsten sind. Und nirgendwo ist die Spaltung schmerzhafter als in der eigenen Familie. Man tut Buße, man berichtet davon, was der Herr getan hat im eigenen Leben und sie ärgern sich daran. Sie fühlen sich verurteilt, sie fühlen sich gerichtet. Und plötzlich, weil man Christus lieb gewonnen hat, hasst man gewisse Dinge und man kann bestimmte Dinge nicht mehr mitmachen und nicht mehr gutheißen und es ist befremdlich für sie. Und sie hassen dich dafür. Und es gibt tausende Themen, wo du plötzlich Dinge anders siehst und wo sie sich drüber ärgern, weil du nicht mehr einer Meinung mit ihm bist. Ein Christentum, das beliebig ist, das alles stehen lassen kann und das alles mitmacht, das verärgert niemanden. Aber dieses Christentum geht geradewegs in die ewige Hölle. Wahres Christentum führt immer zur Scheidung, immer zur Trennung. Und darum ist es verwunderlich, dass einige meinen, sie könnten beste Freunde in der Welt haben. Wie geht das überhaupt? Es heißt in Amos Kapitel 3, Vers 3, gehen denn etwa zwei miteinander, außer wenn sie zuvor zusammengekommen sind? Also wenn sie sich vorher geeinigt haben, welchen Weg sie gehen? Christus trennt Gläubige von Ungläubigen. Mögen sie auch in einem Haus wohnen, eine Wohngemeinschaft haben. Denn Gemeinschaft ist hier unmöglich. Du kannst versuchen, einen äußerlichen Frieden irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber es gibt keine wahre Gemeinschaft mehr. Die Trennung muss geschehen. Und es muss sogar in Gemeinden offenbar werden. Paulus sagt in 1. Korinther 11, Vers 19, denn es müssten auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten, man könnte auch übersetzen, die Echten von euch offenbar werden. Damit klar wird, wer echt ist von euch. Und darum müssen wir uns absondern. Dazu muss es diese Trennung geben. Es heißt in Jeremia 51, Vers 45, zieht aus ihm hinaus, aus Babel, mein Volk, und rettet euch, jeder sein Leben, vor der Zornesglut des Herrn. Die Zornesglut des Herrn kommt, darum kommt hinaus, trennt euch. 1. Korinther Kapitel 6, ab Vers 14. Welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welcher Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch annehmen. Offenbarung Kapitel 18, Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Das ist dieser Aussonderungsprozess. Ob das Feuer nun auch über uns kommt oder ob wir eingehen in die ewige Erlösung. Und darum sei mutig und sei stark und sei nicht verwirrt, denn es muss so sein. Es muss so sein. Freue dich vielmehr, denn der Herr offenbart dadurch, dass du zu ihm gehörst. Und so sei getröstet. Und ihr Lieben, was Christus uns hier sagt, dass sich Familienangehörige gegen uns richten werden, dass er Trennung, Entzweiung schaffen wird. Das bedeutet nicht bloß, dass sie uns böse angucken und dass sie uns meiden werden. Jesus sagt in Markus Kapitel 10, ab Vers 34, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Sie werden deine Feinde sein. Und an einer anderen Stelle heißt es sogar, sie werden uns überliefern. Sie werden uns dem Tod überliefern. So sehr hassen sie uns. Und es schmerzt. Es tut weh. Aber all das können wir ertragen und gerne erdulden, weil wir auf den Gekreuzigten schauen, weil wir auf den schauen, der doch unendlich große Schmerzen erlitten hat dafür, dass wir zu ihm gehören können. Er hat es vollbracht für uns. Er hat sich taufen lassen mit dieser Leidenstaufe, auf dass wir nicht vom ewigen Feuer verzehrt werden, nicht in den ewigen Feuersee geworfen werden, um dort getauft zu werden. Darum, welche Schmerzen wir auch immer hier wie erdulden müssen, lasst uns daran denken, dass Christus alles für uns getan hat, wie er bedrängt wurde, bis er es vollbracht hatte, was es ihm gekostet hat. Lasst uns gedenken seiner Schmerzen und auch daran denken, dass wir es erdulden müssten, was er hier beschreibt, dass Bedrängnis da ist. Wir werden dann, so Gott will, bald in Römer 2 studieren, dass Paulus sagt, Vers 9, Bedrängnis und Angst über alle Seelen der Menschen, die das Böse tun, zuerst der Juden und auch der Griechen. Das ist das, was Jesus hier erlebt, Bedrängnis und Angst seiner Seele. Dabei war er kein Böser. Nein, es heißt in Nahum Kapitel 1, Vers 6, wer kann vor seinem Groll bestehen und wer standhalten bei der Glut seines Zornes? Sein Grimm ergießt sich wie Feuer, die Felsen bersten durch ihn. Und so lasst uns schauen auf Christus, über den Gottes Grimm ausgegossen wurde, der ganz getauft wurde mit dem Feuer des Zornes Gottes. Lasst uns ihn preisen für seine Angst und Schmerzen. Lasst uns ihn ehren, jetzt auch im Herrenmahl, ihm die Ehre geben, denn Ehre sei unseren mächtigen und wunderbaren Erlöser. Amen.